Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die EZB hat die Zinsen gesenkt. Ein Schritt, der erwartet worden war. Spannender ist aber, wie geht es weiter? Wann folgt der nächste Zinsschritt in Europa? Und noch wichtiger, wann legt die Fed nach? Und was bedeutet das für die Aktien, aber auch für die Anleihemärkte? Diese Fragen beantwortet mir Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, die EZB hat ja wie erwartet die Zinsen gesenkt. So weit, so gut. Was nun?
Ich glaube, dass die EZB versprochen hatte, die Zinsen zu senken. Sie hat sich da sehr weit im Vorfeld aus dem Fenster gelehnt, ist dann allerdings in Anführungsstrichen überrascht worden durch doch höhere Inflationszahlen im Mai. Sie hat jetzt in ihren Prognosen sogar die Inflation nach oben korrigiert. Die EZB selbst geht von einer höheren Inflation aus. Und vor diesem Hintergrund glaube ich nicht, dass es jetzt sozusagen eine ganze Reihe von Zinssenkungen geben wird, sondern ganz im Gegenteil, Frau Lagarde hat angedeutet, dass sie für weitere Zinssenkungen weitere Prognosen der Mitarbeiter der EZB benötigt und neue Prognosen werden erst im September kommen. Also gehe ich mal davon aus, dass die EZB bis mindestens September gar nichts tun wird und dann wird es sicherlich datenabhängig sein, ob die Inflation tatsächlich zurückkommt, wo das Wachstum steht, ob sie dann reagieren wird oder nicht. Der Markt preist für die EZB noch eine Zinssenkung ein, die dann im September oder eben November kommen könnte. Das werden wir dann datenabhängig sehen.
Ein bisschen was hast du mir da jetzt schon vorweggenommen. Es ist ja ganz oft so, dass so ein Zinsschritt eingepreist ist, dass der erwartet wird. Und du hast es ja gesagt, die EZB hatte das schon sehr deutlich angekündigt, fast schon versprochen. Meist passiert ja an den Märkten gar nichts, wenn die Entscheidung selber kommt, sondern erst ein paar Minuten später, nämlich wenn die anschließende Pressekonferenz läuft. Die ist meist viel spannender. Und ja, du hast ein bisschen was davon gerade schon erzählt. Christine Lagarde hat sich da dann doch schon etwas verhaltener angehört als zuletzt, als die große Zinswende oder zumindest der erste Zinsschritt versprochen wurde.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass es da intensive Diskussionen im Europäischen Rat gibt, auch wenn am Ende nur einer, nämlich Holzmann aus Österreich, ausgeschert ist und ein Mindervotum abgegeben hat. Aber ich glaube, wenn die EZB ihre eigenen Prognosen früher gewusst hätte und auch die Mai-Inflationszahlen, dann hätte sie möglicherweise etwas vorsichtiger im Vorfeld dieser geldpolitischen Sitzung agiert und vor allen Dingen formuliert. So hatte sie die Märkte so darauf eingestellt, dass es eine Zinssenkung geben wird, dass ja man wahrscheinlich größere Volatilitäten provoziert hätte, wenn man es jetzt nicht gemacht hat. Nichtsdestotrotz, hatte ich ja vorhin schon gesagt, hat Frau Lagarde dann in der Pressekonferenz angedeutet, dass jetzt natürlich überhaupt kein Automatismus gefragt ist, sondern dass der nächste Zinsschritt eine ganze Weile jetzt auf sich warten lassen könnte.
Das klingt ja ein bisschen so, als ob das übereilt alles passiert ist. Mit der Zinssenkung war die EZB schneller als die amerikanische Fed. Bei der Zinserhöhung war es ja vor einigen Monaten genau andersherum. Da hat die EZB länger gezögert. Warum ist es jetzt anders?
Ja, man muss sagen, dass es das im Grunde genommen zweite Mal, wenn man die Bundesbank mit hinzurechnet, in 70 Jahren geschehen ist, dass die Europäische Zentralbank vor der Fed agiert und die Zinsen senkt. Das war mal nach der Finanzkrise einmal. Das hat sie dann aber auch sehr schnell wieder korrigiert. Deswegen gibt es sogar einige Marktteilnehmer, die auch hier von der Korrektur ausgehen. Das würde ich jetzt nicht glauben, dass die EZB also diesen Schritt quasi zurücknimmt und wieder nach oben geht. Aber ich glaube schon, dass sie länger pausieren wird. Man muss darüber hinaus natürlich, Jessica, sagen, dass die Inflation in Europa einfach stärker zurückgekommen ist. Wir hatten Inflationszahlen von über 10%. Wir liegen jetzt wieder bei 2,5. Also die Richtung stimmt sicherlich. Auch die Konjunktur ist in Europa schwächer als in den Vereinigten Staaten. Insofern kann man das nachvollziehen, dass die Europäische Zentralbank hier vor der Fed agiert. Allerdings nochmal hätte sie das, wenn sie die Daten alle im Vorfeld gewusst hätte, möglicherweise noch ein oder zwei Monate raufgeschoben.
Jetzt ist natürlich die große Frage, wann folgt die Fed? Die neuerliche Zinswende in den USA wird ja immer weiter nach hinten verschoben. Wir haben da ja auch schon oft drüber gesprochen, wie viel da eigentlich an Zinsschritten erwartet worden war, vielleicht sogar schon im ersten oder zweiten Quartal. Jetzt ist man von dem dritten Quartal ausgegangen. Seit einigen Tagen wird über das vierte Quartal diskutiert. Also wann macht die Fed den ersten Schritt?
Ja, da bin ich völlig bei dir. Das wird immer weiter nach hinten geschoben. Im Moment ist der September nach dem Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag auch schon wieder ausgepreist worden. Die Marktteilnehmer gehen mittlerweile eher auf November, Dezember, an dem ein erster Zinsschritt und auch der einzige dann in diesem Jahr folgen soll. Das ist zumindest das, was der Markt jetzt glaubt. Da muss man immer etwas vorsichtig sein, weil der Markt eben auch diese Einschätzung sehr schnell ändert. Aber nochmal, der Arbeitsmarkt war robust. Die Arbeitslosenquote ist zwar leicht gestiegen, aber vor allen Dingen sind die Löhne eben weiter angestiegen. Und vor dem Hintergrund ergibt es schon Sinn, dass die Fed hier vorsichtig agieren wird. Es gibt ja Einzelstimmen, die sogar sagen, dass gar kein Zinsschritt mehr in diesem Jahr kommen könnte. Wir werden sehen, aber für den Moment ist sicherlich die Konjunktur, der Arbeitsmarkt und auch die Inflation in den Vereinigten Staaten zu hoch, als dass hier kurzfristig ein Zinsschritt auf uns zukommen sollte.
Aber gesunken ist doch die Inflation auch schon in den USA. Also da geht's ja eigentlich auch in die richtige Richtung.
Absolut, es geht in die richtige Richtung, aber wir reden eben immer noch über Inflationsraten, die einen Punkt höher sind, als das in Europa der Fall ist. Und insofern ist die Fed noch ein größeres Stück von ihrem Ziel entfernt. Es gibt auch Stimmen, vor allen Dingen in Amerika, wo man darüber diskutiert, wie hoch denn das Potenzialwachstum ist, insbesondere wegen der Produktivität, die möglicherweise unterschätzt wird, das Wachstum höher ist. Und damit prominente Stimmen wie beispielsweise Larry Summers, der ehemalige Finanzminister, sagen, dass die neutrale Rate, also ein theoretischer Zinssatz, den die Volkswirte heranziehen, um zu sagen, bei diesem Zinssatz ist weder Stimulus noch eine restriktive Geldpolitik, sondern sie ist einfach neutral. Und wie gesagt, Stimmen wie Larry Summers sagen, dass dieser neutrale Satz vielleicht gar nicht bei 2,5 liegt, wohin die Fed hinsetzt, sondern bei 4 und dass die Geldpolitik gar nicht so restriktiv ist, weil wäre sie das, müsste eigentlich nach diesem Anstieg von 0 auf 5,5 die Konjunktur schon ein bisschen herunterkommen. Das tut sie aber im Moment eben immer noch nicht.
Kommen wir nochmal zurück zum aktuellen Zinsschritt. Wie haben denn die Rentenmärkte darauf reagiert oder war da alles schon eingepreist?
Das meiste war eingepreist. Es ist natürlich so, dass die kurzfristigen Zinsen die Europäische Zentralbank dann eher nachvollziehen. Am langen Ende ist es so, dass die Zinsen sogar ein bisschen gestiegen sind. Dieser Reflex, dass dann die gesamte Kurve sich Gleichschritt parallel bewegt, den hat es nicht gegeben. Die Inversion ist sicherlich ein Stück weit herausgegangen, weil das kurze Ende ist eben, also zweijährige Bundesanleihen beispielsweise, die ja Referenz sind für Europa, sind ein Stück weit runtergekommen, wohingegen die zehnjährigen Zinsen eher gestiegen sind. Jetzt zuletzt aber sicherlich auch nochmal wegen der Europawahl und den Ergebnissen, die es da gegeben hat.
Aber die Leitbörse und damit natürlich auch die Notenbank, auf die alle schauen, das ist natürlich dann die Fed, das sind die USA, das ist die Wall Street. Wenn wir da jetzt sehen, dass die Zinswende im Zweifel weiter nach hinten verschoben wird, tut sich da dann auch richtig was bei den US-Treasuries oder eher noch nicht?
Ja, Jessica, auch hier erleben wir natürlich, dass die kurzen Zinsen, also die zweijährigen, deutlich stärker an den geldpolitischen Maßnahmen hängen. Wir sehen, dass mit dem Auspreisen der Zinssenkungen die zweijährigen US-Treasuries doch eher nach oben tendieren, weil sie eben dann auch vorwegnehmen, dass die Zinsen nicht so stark fallen werden. Das lange Ende, also die zehnjährigen Zinsen, sind relativ stabil und liegen eigentlich schon mittlerweile seit April um die 4,5% herum. Das ist dann immer ein bisschen marktabhängig und von den Emissionen, ob es ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer ist, aber da ist der Markt doch relativ stabil und auch die Swaps preisen in etwa das derzeitige Niveau dann in einem Jahr an ihn. Wenn man sich die Zinsstrukturkurve anguckt, dann sieht man am kurzen Ende, dass die Zinsen zuletzt nach oben gegangen sind, weil man weniger Cuts erwartet hat von der amerikanischen Notenbank. Im Laufe des zweiten Halbjahres, wenn dann tatsächlich gesenkt werden sollte und auch 2025 sollten die kurzen Zinsen dann wieder fallen, wohingegen die langen Zinsen, also die zehnjährigen, eigentlich stabil seitwärts tendieren und der Markt das auch auf diesem Niveau, also die zehnjährigen Treasuries, ungefähr bei 4,5 in einem Jahr erwartet.
Schauen wir auf die Aktienmärkte. Da hat es ja jede Menge Vorschusslorbeeren in den vergangenen Monaten gegeben, eben gerade mit Blick auf jede Menge Zinsschritte nach unten. Wie kommt da diese Neubewertung der Situation an? Es ruckelt, glaube ich, schon so ein bisschen oder geht nur noch seitwärts, richtig?
Ja, Jessica, es gibt natürlich zwei Komponenten bei den Aktienmärkten. Das eine ist der Zins. Der bleibt offensichtlich länger hoch, higher for longer. Das ist auch ein Thema, was wir schon etwas länger diskutieren. Das ist sicherlich ein Belastungsfaktor für die Aktien. Auf der anderen Seite bedeutet ja ein länger höherer Zins, dass die Konjunktur eben besser läuft und das ermöglicht dann den Unternehmen bessere Gewinne. Wenn ich mir angucke, die Revisionen beispielsweise, also wie die erwarteten Gewinne sich verändert haben, dann sehe ich hier lauter Pluszeichen in den großen Regionen, in den USA, Europa oder auch Japan. Wir sehen ganz ordentliche Gewinnsteigerungen in diesem und noch höhere im nächsten Jahr. Und deswegen sind es kommunizierende Röhren, wo man sagt, ja, der Zins bleibt etwas höher, aber dafür sind die Unternehmensgewinne auch stärker. Und dieses Bild verdeutlicht sich dann auch, wenn man sich die Aktienmärkte anguckt und guckt, wer denn da gestiegen ist. Denn es sind wieder die großen Unternehmen, es ist vor allen Dingen Big Tech, also die Unternehmen, die dann auch diese Gewinnsteigerungen tragen. Das sind die, die in den letzten Wochen besonders zugelegt haben.
Apropos Bewertungen, du weißt, ich bin aufmerksame Leserin deines täglichen Newsletters Perspektiven am Morgen und da hast du die Financial Times zitiert, die sich mit der Frage beschäftigt hat, warum Aktien insbesondere in den USA momentan höher bewertet sind als früher und wie lange dieser Zustand anhalten kann. Magst du uns das Ergebnis auch nochmal auf der Tonspur zusammenfassen?
Ja, aber sehr gerne. Da hat also jemand sich genau angeguckt, auch historisch. Ich hatte das auch vorher schon mal gelesen. Besonders hellhörig werde ich immer dann, wenn man das eben mehrfach aus unterschiedlichen Quellen zugetragen bekommt. Also ich hatte schon mal gelesen, dass vor allen Dingen die großen Unternehmen deutlich mehr in Forschung und Entwicklung stecken und damit natürlich auch ihren relativen Vorsprung zu anderen Unternehmen weiter konservieren können, weil sie eben immer wieder ja neue Dinge entdecken und die dann auch in Produkte umsetzen können. Hier war die Frage auch der Margen. Denn wenn man innovativ ist und wenn man vor allen Dingen geistiges Eigentum einsetzt, dann hat man zwei Vorteile. Erstens den eben der ja moderneren, möglicherweise überlegenen Technik und auf der anderen Seite hat man einen deutlich geringeren Kapitaleinsatz, als das große Industriekonzerne, Minenwerte oder ähnliches haben, die ja sehr viel Kapitalgüter einsetzen müssen. Man hat weniger Lagerhaltung und das alles führt dann dazu, dass ich also höhere Preise nehmen kann bei geringeren Kosten. Damit sind meine Margen höher und diese höheren Margen kann ich wieder investieren ins Unternehmen, in Forschung und Entwicklung, um eben auch meinen Vorsprung ein Stück weit beizubehalten. Und diese Untersuchung hat dann gezeigt, dass Unternehmen, die das eben sehr intensiv machen, und die sind nicht nur in der Technologie, die findet man auch im Pharmabereich, die findet man auch bei Luxusgütern beispielsweise, Unternehmen, die immer wieder gute Gewinne erzielen und einen Großteil davon in die Weiterentwicklung investieren, die können eben auch längere Zeit führend bleiben, teuer bewertet sein und hohe Gewinne schreiben. Also dieser Zusammenhang ist einfach dort hergestellt worden und ich fand den ganz interessant und wollte den eben hier auch mal aufschreiben.
Auf jeden Fall sehr spannend. Ja, jetzt kommen ja die nachrichtenärmeren Monate. Erstmal keine Quartalszahlen mehr, die haben wir hinter uns gebracht, die Berichtssaison. Ist und bleibt die Geldpolitik damit dann das bestimmende Thema und wir legen weiterhin jeden Halbsatz, jedes Wort der Notenbanker auf die Goldwaage?
Ja, das wird sicherlich so sein, wenngleich der Markt ja ganz kurzfristig weitere Veränderungen in der Geldpolitik im Moment nicht sieht. Wie gesagt, in Amerika ist die erste Zinssenkung noch ein Stück weit aufgeschoben. Europa wird wahrscheinlich auch pausieren. Die Bank of England dürfte auch erst im Spätherbst drankommen. Ganz spannend wird sein, was die Bank of Japan machen wird, die ja immer noch einen ganz geringen Zinssatz von 0,1 fährt. Darüber hinaus wird sicherlich oder werden Impulse von der Berichtssaison ausgehen, die ja dann im Juli wieder startet. Und da wird man natürlich mit Argusaugen gucken, ob das, was die Analysten jetzt an besseren Gewinnen eingepreist haben oder vorhersehen, ob das auch eingelöst wird und vor allen Dingen, wie die Aussichten der Unternehmenslenker sind, also ob sie ganz zuversichtlich in die Zukunft schauen und glauben, dass sich das Geschäft weiter gut entwickelt oder ob sie eher skeptisch sind. Das, was die Analysten, wie gesagt, hier einpreisen, ist natürlich schon eine deutliche Steigerung. Die muss dann zuerst mal überboten werden. Mal gucken, ob das gelingt. Ich bin aber da nicht zu pessimistisch, weil, wie gesagt, die Konjunktur in den Vereinigten Staaten recht ordentlich läuft und in Europa offensichtlich sich erholen kann.
Da ist er wieder, der rheinische Daueroptimist. Danke für diese Perspektiven. To go.
Sehr gern, Jessica.